bevor es losgeht, eine kleine Ankündigung. Ihr könnt die Arbeit an Halbweisheiten jetzt finanziell unterstützen. Kleine Summen, große Summen, ganz ohne Abo-Modell, was auch immer ihr übrig habt und unterstützen mögt, über paypal.me/Isabel Rogge. Und ja, ich freue mich, weil dann kann ich meine Cutterin bezahlen und wenn Geld übrig bleibt, sogar meine eigene Arbeit. Den Link packe ich in die Shownotes und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Ich gucke in meinen Folgen immer gerne, wann ich die Person, die mir gegenüber sitzt, kennengelernt oder kontaktiert habe, die mich hier besuchen. Und ich muss jetzt niemandem was vormachen, weil ihr habt den Namen schon im Titel der Folge gelesen. Deshalb, bevor ich weiter ins Detail dazu gehe, schon mal ein herzliches Willkommen bei Halbwahrheiten an Investigativreporterin Pia Stendera. Hallo.
Hallo.
Bei dir ist es so, dass wir uns auch über Instagram im April 2023 seither folgen. Da bin ich nämlich auf dich aufmerksam geworden. Und das hat man immer mal wieder so, dass eine Person und oder das Projekt, wo sie gerade dran arbeitet, einen so aus dem Nichts catcht. Und das war bei dir auf jeden Fall so. Ich bin mir fast sicher, dass ich dank einer Ankündigung von Jan Böhmermann, also das muss man erstmal irgendwie schaffen, zum Podcast Boys Club Macht und Missbrauch bei Axel Springer auf dich gestoßen bin. Am 16. April habe ich dir eine Nachricht geschrieben. Ein ganz einfacher Satz, so freue mich total drauf. Ohne Begrüßung, ohne nix, ne? Hast du dein Herz gegeben und ich dachte mir hinterher so, ja gut, interessant, das kann nur diese Ankündigung zu Boys Club gewesen sein, worüber wir auch gleich sprechen. Und dann habe ich dir ein paar Tage später nochmal eine Nachricht geschrieben, dass ich dir gern Hallo gesagt hätte, aber ich musste so viel hin und her und ich kann mich genau daran erinnern, wo das war. Das war nämlich bei diesem Spotify All Ears Podcast Summit. Mhm. Und das war eigentlich Wahnsinn, weil ihr hattet den Podcast gerade an dem Tag oder an dem Tag vorher rausgebracht und saß dann da schon auf einem Panel. Und da war so viel los, dass man immer hin und her gelaufen ist, dass ich mir dachte, ah, jetzt hast du bestimmt eh voll viel zu tun. Ich sag dir irgendwann anders mal Hallo. Und zum Glück hast du mir geantwortet und gesagt, alles gut, machen wir wann anders. Und ich freue mich, heute ist wann anders.
Sehr schön. Ich glaube, heute ist der viel bessere Zeitpunkt dafür, ehrlich gesagt.
Ich denke, damals warst du doch bestimmt voll in so einem Vakuum, oder?
All over the place irgendwie. Ich weiß noch, dass wir am Montag kamen wir raus. Ich glaube, am Donnerstag war All Ears. Ich habe davor noch nie auf einer Bühne gesessen. Ich hatte mir diesen Instagram-Account, auf den du geschrieben hast, eigentlich nur angelegt, um mögliche Hater dahin zu ziehen und nicht auf mein privates Instagram. Mm. Und dann auf einmal, ja, du hast selber gesagt, so Jan hat es angekündigt, dem gehört die Produktionsfirma, die es produziert hat. Und dann kam so viel, es war so viel einfach. Ich weiß gar nicht, mir fällt es immer noch schwer, das alles so auseinander zu klamüsern und genau zu sagen, wie ich mich zu der Zeit gefühlt habe, weil es war so eine Mischung aus Euphorie, Taubheit. Gleichzeitig mussten wir auch arbeiten. Wir hatten noch einen Podcast zu beenden. Und ich weiß noch in dieser Woche, dass ich, es war eine krasse Gefühlsachterbahn und dass ich aber das sehr zu schätzen wusste, dass wir ein Team sind und dass wir als Team auftreten und dass wir einander haben. Und beim All Ears weiß ich noch, dass ich die ganze Zeit mich wie in so einem Schutzmantel gefühlt habe, die meiste Zeit von Lena und Robin und Emily umgeben zu sein.
Ihr wart da auch als Team auf der Bühne, ne?
Genau, also ohne Emily, Robin, der Produzent von THZ Media und Lena von Holt, mit der ich das zusammen recherchiert habe und geschrieben habe, ja.
Mhm. Vielleicht reißen wir einmal ganz kurz ab, bevor wir darüber weiter sprechen, worum es in diesem Podcast geht. Der ist ja 8 Folgen lang. Und du hast ihn, wie gesagt, gehostet und aber auch mit anderen Personen wie zum Beispiel Lena von Holt recherchiert und geschrieben. Und eigentlich ist der Anlass des Podcasts erstmal für mich als Hörerin die Julian Reichelt-Affäre. Und Julian Reichelt war eben Chefredakteur bei Bild und soll sowohl mit Volontärinnen, Praktikantinnen und überhaupt jungen Mitarbeiterinnen sexuelle Verhältnisse gehabt haben. Muss ich da schon mutmaßlich sagen oder wie ist das rechtlich? Wenn ich so spreche, geht das eigentlich, ne?
Ich glaube, das geht, das zu sagen, dass er die gehabt haben soll. Ja. Ich glaube, das streitet er selber auch nicht ab.
Okay, es geht aber dann weiter, nicht nur um Reichelt selbst. Ihr habt ja auch geschaut, wie der Axel Springer Verlag diese ganze Situation handelt. Es gibt dann dieses schöne Compliance-Verfahren, wo man, ja eigentlich so ein internes Verfahren, wo man sich fragen kann, ja, hätte man besser handeln können aus Außensicht auf jeden Fall. Und es geht dann eben darum, wie Macht ausgeübt und an dieser Stelle sage ich jetzt mal mutmaßlich missbraucht wird. Und du sagst in der ersten Folge sehr, sehr früh, mich haben Machtsysteme schon immer interessiert. Wir alle sind Teil von ihnen, ganz selbstverständlich, oft unbemerkt. Mich faszinieren Menschen, die sie erkennen und in Frage stellen. Weißt du noch, wann du verstanden hast, dass es Machtsysteme gibt und was dich so daran fasziniert hat, weil auch Menschen diese Konstruktion in Frage stellen?
Ich glaube, das Verstehen, dass man sich in denen bewegt, kann ich wirklich auf so zweites, drittes Semester Soziologie datieren. Natürlich merkt man auch schon vorher, dass es irgendwie Leute gibt, die scheinbar selbstverständlich über einem stehen auf irgendeine Art und Weise. Und man merkt, glaube ich, auch schon früher, gerade als Frau, als Mädchen, dass man manchmal Dinge tut, wo man sich danach fragt, warum habe ich denn das gemacht? Eigentlich wollte ich das gar nicht. Und es muss gar nicht sexuell sein, sondern generell. Und ich glaube, im Studium ist dann so der Groschen gefallen. Ich war mir gar nicht so sicher zum Anfang mit Soziologie, bin ich da richtig? Ich wusste überhaupt nicht, was bedeutet. Ich weiß noch, dass ich so Wikipedia-Eintrag zur Soziologie gelesen habe und halt fünfmal und ich habe es immer noch nicht verstanden.
Kannst du es für alle, die es immer noch nicht wissen, kurz sagen?
Ja, also ich würde sagen, Soziologie ist die Wissenschaft, die sich die Gesellschaft anguckt, ihre Sozialstruktur und wo sich Individuen darin befinden. Und wie sie in Interaktion gehen, wie sich Gesellschaft formt. Das sind jetzt aber meine Worte, das ist nicht das, was bei Wikipedia steht. Und ich habe da sehr, sehr früh angefangen, mich tatsächlich für Macht zu interessieren, für Machtbegriffe, für Macht und Habitus. Das sind dann sehr, sehr früh eigentlich meine Schwerpunkte geworden. Und das ist da auf jeden Fall in den Podcast mit eingeflossen. Also die Skripte sind nicht aus einer Feder, sondern sind mit vielen Einflüssen entstanden. Robin Drömer, der aus der Philosophie ursprünglich kommt, der wahnsinnig gut punchige Sätze raushauen kann. Emily, die ein dramaturgisches Oberbrain ist und Audio besser versteht als alle anderen von uns, glaube ich. Und Lena, die einfach wahnsinnig belesen ist und Psychologie auch mal studiert hat. Und da kamen einfach coole Sachen zusammen. Und mich freut es immer total, wenn Menschen so einzelne Sätze oder einzelne Passagen rausgreifen, weil ich dann direkt Revue passieren lasse, wie die entstanden sind und wie wir wirklich da saßen. Und das ist es noch nicht ganz. Das bringt es noch nicht auf den Punkt.
Und weißt du, wo der Satz entstanden ist, den ich gerade vorgelesen habe?
Ich glaube, das ist bei uns im Büro entstanden, wo wir wirklich zu viert eine Schreibsession hatten. Die erste Folge war die schwerste. Jeder, der mal einen Storytelling-Podcast gemacht hat, weiß das, weil man ganz viel aufmachen muss, gleichzeitig nicht die Leute mit Informationen zuballern will. Und ja, an der haben wir, glaube ich, am härtesten gearbeitet, zumindest was das Schreiben betrifft, das kann man echt sagen. Ja.
Und das wahrscheinlich dann auch noch mal kurz vor der Veröffentlichung noch mal neu dran gearbeitet, oder?
Immer wieder noch Sachen reingeschoben, klar. Mhm. Also dieses Feld Axel Springer und die Bild-Zeitung war ja während der ganzen Recherche so krass in Bewegung. Gefühlt ist jede Woche irgendwas passiert und wir haben regelmäßig eine Krise gekriegt und dachten, ach scheiße, jetzt müssen wir das noch und dann müssen wir da noch reingehen und oh Gott, oder brauchen wir das? Und da war Emily sehr, sehr hilfreich als Dramaturgin, die dann gesagt hat, okay, was ist unsere Erzählung, was wollen wir erzählen? Brauchen wir das dafür wirklich? Und du merkst schon, es war eine sehr fordernde Zeit, so auf sehr vielen Ebenen.
Du gestikulierst dabei viel. ich finde, man hört den Podcast im Positiven an, dass es da verschiedene Einflüsse gibt. Also man könnte jetzt auch denken, klar, du hast das alles geschrieben, aber ich weiß natürlich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Aber ich finde, ihr lasst uns auch manchmal ein bisschen reinschlinsen, weil es Episoden gibt, wo man Lena von Holt mithört. Und das hat so eine angenehme Dynamik, dass man auch mal hört, das ist nicht nur dein Ding, sondern ihr seid ein Team und ihr macht da auch Interviews gemeinsam und so. Und ich habe mich dann gefragt, wie gut war das auch für dich, überhaupt solche Interviews auch mit jemand anderem zum Beispiel zu führen, weil ich mir das krass vorstelle, diesen auch mentalen Druck, dass da jetzt Menschen, weil das ist ja die Geschichte, die dann im Grunde ihr ja auch weiter schreibt, dass nämlich jetzt Menschen, die sich endlich mal trauen, darüber zu sprechen, die das selber erlebt haben, bei euch, sofern sie wollen, zu Wort kommen. War das da wichtig, nicht alleine zu sein?
Also ich glaube, das ist allein schon wichtig, weil also zu zweit interviewen ist, glaube ich, generell eine echt gute Sache, wenn man eingespielt ist, weil es dann doch immer wieder eine Person gibt, die reinspringt, wenn man gerade strauchelt. Man kann schlecht über 2-3 Stunden die ganze Zeit aufmerksam sein, weil zum Beispiel auch Lena war sehr, da habe ich immer gedacht, warum stellst du die Frage? Wir haben die schon gestellt und die hat die dann aber nochmal gestellt und dann kam genau das, was wir wollten und so. Also so einfach auch so ein, das Blickfeld weitet sich halt einfach und das ist bei den Interviews so. Und das ist aber auch bei der Recherche so. Und das ist auch bei der Interpretation von dem, was man da gehört hat, so. Und von daher, also ehrlich gesagt, kann ich es mir auch gar nicht anders vorstellen, als dass wir das zu zweit gemacht hätten. Es gab durchaus Gespräche mit Quellen, die diesen Interviews vorangegangen sind, wo wir aus verschiedenen Gründen auch mal alleine mit jemandem gesprochen haben. Oder natürlich viele Telefonate, die haben wir nicht alle zu zweit geführt. Wir haben es da so ein bisschen aufgeteilt, wer zu welcher Quelle den engeren Kontakt. Aber jeder, der behauptet, so eine Art von Podcast alleine gemacht, das funktioniert. Also ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Und Lena und ich waren beide vorher Reporterinnen, die hauptsächlich im Print unterwegs waren. Da ist man sehr viel alleine. Man hat maximal eine Fotografin oder Fotografen dabei. Und das dann zu erfahren, wie das ist, wenn man eben nicht alleine unterwegs ist, was das, wie viel intensiver auch das Verständnis von dem, was man da hört, ist, weil man ja noch eine andere Person hat, mit der man ein Recap machen kann. Mhm. Das will ich echt nicht missen. Und da merke ich auch jetzt, also ich will nicht mehr so alleine vor mich hinarbeiten, weil die Sachen werden einfach, die Gedanken werden klüger und das Zuhören wird besser und die Entscheidungen werden leichter. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe mal einen Kurs gehabt bei zwei Journalisten, die sehr viel zusammenarbeiten. Die haben gesagt, alles Schlimme wird weniger schlimm und alles Schöne wird schöner, wenn man zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist, glaube ich, nicht in allen Konstellationen so, aber in der war es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und auch, dass wir das als zwei junge Frauen gemacht haben. Mhm. Und es war, glaube ich, eine bewusste Entscheidung auch von der Produktionsfirma oder nicht, ich glaube, ich weiß das.
Haben die euch angefragt oder wie ist es dazu gekommen?
Es war so, dass ich war ja das Jahr davor, bevor wir damit angefangen haben, auf der Reportageschule in Reutlingen und hatte dann nicht so die beste Zeit, muss ich sagen, und war da auch nicht so sicher, soll ich jetzt weiter Journalismus überhaupt machen, weil ich sehr viel an dieser Branche sehr schwierig fand. Und gleichzeitig hatte ich in dem Jahr so meine Liebe zum Audio entdeckt. Ich fand es total irre, so meine erste Aufnahme zu machen auf der Straße und dann hörst du eine Person selber sprechen und ich dachte mir, ey, ich muss gar nicht beschreiben, was für Klamotten der trägt oder so, sondern man hört den ja. Man hat sofort ein Gefühl für die Person und die spricht für sich selber. Also ich habe nicht so eine große Macht als schreibende Person. Das habe ich einem Freund, Bekannten, damals noch Bekannten, erzählt. Ja, ich glaube, ich höre auf. Also dann hat er mich gefragt, was würdest du denn machen wollen? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn, dann Recherche und Audio verbinden. Mhm. Aber ich mache nicht noch mal 10 Praktika. Ich komme nicht aus einem reichen Haushalt. Ich habe überhaupt mit Journalismus anzufangen. Ich habe mit 25 angefangen, weil ich vorher nicht die Kohle dafür hatte, irgendwelche Praktika zu machen für 200 Euro. Und ich mache das nicht noch mal. So, ich bin erschöpft auch ein Stück weit. Und dann war es so, dass er von Hanna Herbst, die beim ZDF-Magazin die Redaktion leitet und auch von der Produktionsfirma eine der Chefinnen ist, dass sie ihn gefragt hat, sag mal, kennst du jemanden für das Projekt? Und er war so, hey, ich kenne die perfekte Person, die ist abgefuckt von der Branche und sie liebt Audio und sie kann Recherche. Und dann kam das so zustande. Also total
schön.
Mega schön. Und ich wurde dann gefragt, mal gedacht, was ich und wo ist der Fehler, wo ist der Fehler?
Und du hattest noch nie einen Podcast vorher moderiert.
Ja, nice. Nein, und auch nicht für Audio geschrieben und so. Also es war wirklich, aber es war ein Match, keine Ahnung. Es hat ja offensichtlich gut funktioniert. Und dann hat mich Robin Drömer gefragt, ob ich dann eine Idee habe, wer das noch mitmachen könnte. Und ich hatte kurz zuvor Lena von Holt kennengelernt und ich weiß noch, dass sie mich gefragt hatte, wie es in Reutlingen war. Das war so der Grund, warum wir gesprochen haben. Sie hatte auch überlegt, dorthin zu gehen. Und ich weiß noch, dass ich damals mir dachte, ich werde jetzt nicht meine persönlichen Erfahrungen schildern und ich werde versuchen, so nüchtern wie möglich das zu ihr zu sagen, wie das dort so ist. Und dann weiß ich noch, dass ich nach dem Gespräch so dachte, ups, ich habe viel mehr gesagt, als ich sagen wollte. Aber es fühlt sich nicht falsch an. Mhm. Das ist halt die perfekte Voraussetzung für eine Reporterin eigentlich, ne?
Ja.
Und deswegen, genau, habe ich sie dann vorgeschlagen. Sie hatte auch mehr Audioerfahrung als ich. Und dann kam das so zustande.
Es ist ein tolles Match, weil, dass man so eine Chance kriegt, ist ja eher selten. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die heute podcasten und podcasten wollen. Deswegen unglaublich schöne Geschichte auf jeden Fall, dass es auch mal so klappt. Und ich habe das gerade so gefühlt, weil ich bin mit 24 nach Berlin gekommen zum Studieren, habe vorher eine Bankausbildung gemacht und noch da gearbeitet, weil ich was Solides machen wollte. Und ich weiß noch, ich glaube, das war der erste Tag in der Uni und ich wollte dann auch Journalistin werden, habe erst ein unbezahltes Praktikum gemacht und so und konnte es mir auch nicht lange leisten. Ich weiß noch, dass am ersten Tag in der Uni mich eine Kommilitonin so gefragt hat, wie, du bist 24, so nach dem Motto, was machst du hier? Und ich dachte kurz, was mache ich hier? Ist das wirklich das Richtige? Und dann war es bei mir auch so, dass ich immer mir Jobs suchen musste, um das zu finanzieren und den Journalismus irgendwie zu finanzieren. Und das ist einfach hart. Deswegen ist es schön, wenn es dann mal anders funktioniert und da auch Jobchancen kommen. Wenn ich an die Bild-Zeitung denke, dann denke ich immer als erstes an meinen Opa, der leider schon lange nicht mehr lebt. Ich bin die jüngste Enkelin in der Familie gewesen und mein Opa ist auch so in meiner Erinnerung schon immer Rentner gewesen, weil ich halt so spät kam. Und entweder saß der in seinem grauen Sessel so im Wohnzimmer und hat die Zeitung vorm Kopf gehabt oder die lag auf dem Balkon auf so einer, weiß ich wirklich noch genau, auf so einer gelben Plastiktischdecke mit so Löchern drin. Und manchmal saß er auch draußen auf der Bank und hat die gelesen. Und ja, irgendwie ist das so das Bild. Ich weiß auch noch, dass ich immer schon, also dieses Logo natürlich in Erinnerung habe und diese Druckerschwärze und diese komischen Bilder und Schlagzeilen, das immer seltsam fand, dass da irgendwelche nackten, halbnackten Frauen drauf waren. Aber das ist so das, was mein erstes Bild wirklich dazu ist. Und dann vergehen so Jahre und erst mit meiner eigenen, würde ich sagen, so Politisierung dann zu verstehen, okay, was ist das eigentlich für ein Blatt, für ein Verlag und so eine Anti-Haltung zu entwickeln, von der du auch bei dir im Podcast sprichst. Was ist das bei dir so, wenn du an die Bild denkst? Was kommt da zustande?
Ich habe gerade überlegt, was so meine ersten Berührungspunkte waren. Ich komme ja aus Ostdeutschland und die Bild hat sich ja lange dadurch ausgezeichnet, dass sie so starke Lokalredaktionen hatte. Also dass die im Regionalen und Lokalen wirklich überall vertreten waren, wahnsinnig viele ReporterInnen hatten, gute Kontakte zur Polizei, die ersten vor Ort. Und im Osten war das nicht so. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die dort nicht so allgegenwärtig war. Mhm. Ich komme aus einem Haushalt, wo ja, Lokalzeitung und Stern gelesen wurde. Und die Bild, ich habe gerade überlegt, habe ich, glaube ich, nur gesehen oder das einzige Mal so bewusst wahrgenommen bei meinem ersten Freund. Die Eltern hatten so eine Dorfgaststätte und da lag die halt immer. Und er hat damals zu mir gesagt, Bild liest man nicht, Bild guckt man. Was aus heutiger Sicht, mit meinem heutigen Wissen total lustig ist, weil ursprünglich die Bild ja wirklich nur aus Bildern und Bildunterschriften bestanden hat, ne? In der ursprünglichen Gründung. Und dann war eigentlich sehr lange, eigentlich bis zum Podcast, so eine allgemeine Ablehnung einfach da. Eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich mich damit nie richtig beschäftigt. Das ist ja auch das, was BildredakteurInnen ihren KritikerInnen immer vorwerfen. Ihr habt die Bild ja noch nie gelesen und so weiter. Und wir haben da am Anfang des Podcasts viel drüber geredet, wie die eigene Haltung, welche Rolle die spielen sollte, was uns motiviert, diese Recherche zu machen. Mir wurde auch von einem Bildmitarbeiter, den ich dann später mal getroffen habe, vorgeworfen, ich wäre von vornherein so voreingenommen gewesen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, oder wir haben uns dann auch gedacht, und so empfinde ich das auch, dass ich ja eigentlich diese Voreingenommenheit überwunden habe, indem wir da gemeinsam richtig reingegangen sind und uns das richtig angeguckt haben und auch die Menschen, die dort arbeiten, als Menschen kennengelernt haben, was, glaube ich, total wichtig ist und was auch immer wieder als Rückmeldung kommt, ja, dass so ein erstes Gefühl von, naja, ganz ehrlich, wenn du zur Bild gehst, was erwartest du denn so, hin zu, nee, ist scheißegal wo, sowas sollte kein Mensch erleben, so sollte mit keiner Frau umgegangen werden. Und für mich war das voll der gute Prozess und voll das gute Korrektiv, nicht wegzuschauen, nur weil man irgendwie Sachen ideologisch, nenne ich es jetzt einfach mal, ideologisch nicht gut findet oder nicht richtig findet oder so.
Noch tiefer rein als ihr kann man ja eigentlich gar nicht gehen, also sich damit zu befassen, was das für ein Blatt ist ideologisch, oder?
Ja, man könnte schon in eine Inhaltsanalyse gehen oder so. Ne? Ich weiß noch, dass wir so die ersten 2 Monate oder so sind Lena und ich jede Woche zur Bibliothek gefahren am Hallischen Ufer und haben dort alle Zeitungen der Woche abfotografiert. Also haben wie so ein eigenes Archiv angelegt, weil wir zum Anfang auch gar nicht wussten, wie genau die Schwerpunktsetzung wird, wie relevant wird die Berichterstattung, weil die Form gibt den Inhalt und so. Also da ist schon natürlich auch viel Zusammenhang zwischen der Arbeitskultur, würde ich behaupten, und der Art, wie berichtet wird. Aber irgendwann haben wir uns dafür entschieden, dass das nicht der Fokus sein soll und auch, dass das unsere Möglichkeiten übersteigt. Also wenn du wirklich bei einem
Medium, was so stark sendet und wo so viele Machtkämpfe intern sind und wo so viel in Bewegung ist und was so laut ist, wenn du da irgendwie alles überblicken willst, das geht fast gar nicht. Also da muss man Entscheidungen treffen. Und das gibt da durchaus Leute, zum Beispiel der Bildblog über Medien, die da, was die Berichterstattung betrifft, viel intensiver und vor allem länger dran sind. Ja. Und da finde ich krass. Also ich würde das nicht wollen.
Ist auf jeden Fall was, wozu man Lust haben muss, das jeden Tag sich inhaltlich mit auseinanderzusetzen. Ich wollte nämlich auch gerade fragen, warum dann Bild ein Recherchethema für dich wurde, aber es kam dann ja im Grunde auf dich zu, oder?
Mhm. Kann man schon so sagen, ja. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ja. Und mich hat auch nicht die Bild an sich, glaube ich, so interessiert, sondern tatsächlich diese, also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich diesen Spiegelartikel gelesen hatte, diese große Recherche, die eigentlich bei Ippen veröffentlicht werden sollte, dann nicht wurde und dann im Spiegel gelandet ist. Und ich weiß noch, dass ich die damals gelesen habe und nicht so richtig verstanden habe, was ist jetzt der Unterschied zu dem, was wir im März schon gelesen haben und was genau ist da jetzt eigentlich passiert. Und irgendwie habe ich es nicht so hundertprozentig durchblickt. Und was ich gerade schon gesagt hatte, es war auch so ein leises Gefühl, auf das ich nicht stolz bin, aber so ein leises Gefühl von, ja, okay, also wenn du da hingehst, so da. Und sich dem zu stellen zum einen und aber auch besser zu verstehen, ja, warum denn gerade da?
Mhm.
Also warum fällt uns das denn so leicht zu sagen, ja, natürlich passiert das da. Und wie genau ist das passiert? Ich glaube, das sind so die Sachen, die mich und die uns dann angetrieben haben.
Wo würdest du heute sagen, fängt Machtmissbrauch an?
Ich meine, man kann das ganz technisch sehen, dass jemand, der eine machtvolle Position hat, diese ausnutzt, um jemand anderem zu schaden oder jemanden zu bevorteilen. Oder jemanden erst zu bevorteilen und ihm oder ihr dann zu schaden. Oder sich selber auf eine Art und Weise zu bereichern. Ich glaube, wie genau das dann in den Feinheiten ausdefiniert wird, das muss man sich zum einen als recherchierende Person sowieso ganz genau angucken. Aber ich glaube, das ist auch was, wo wir als Gesellschaft noch drüber verhandeln müssen, ein Stück weit. Also es wird ja so oft gefragt, ja, hier, das ist, hatten wir mit Rammstein ja zu Genüge, das ist ja nicht strafrechtlich relevant oder war es schon, aber es gibt halt keine strafrechtlichen Folgen, Vorverurteilung und so weiter und so fort. Ich glaube, es muss so ein Bewusstsein dafür entstehen, dass auch jenseits rechtlicher Grenzen und Ausfälle das Fehlverhalten gibt. Und wir müssen gemeinsam darüber sprechen, was genau empfinden wir als Fehlverhalten? Was sind denn die Grenzen, die wir setzen wollen? Und das ist total wichtig, um seine eigenen Grenzen zu setzen, glaube ich, aber auch um auf seine Rechte zu bestehen und auch um mögliches Fehlverhalten zu erkennen und sich nicht zu fragen, übertreibe ich jetzt gerade? Das muss mich ja gar nicht selber betreffen. Das kann ja reicht auch, wenn ich das beobachte und dann denke, ja gut, aber vielleicht will sie das ja so oder das geht mich ja nichts an oder was auch immer man dann für Gründe hat, nicht so genau hinzuschauen.
Die Person, die am meisten über jetzt Julian Reichelt dann spricht, ist ja Nora oder Nora?
Nora. Nora.
Ja, deren Name ihr dann geändert habt und die Stimme auch verfremdet. Und was man an ihren Aussagen merkt, und ich finde, das entdeckt man eben auch häufig bei Fällen von Machtmissbrauch, wenn man so mitten in diesem System steckt und dabei ganz nah an der Person ist, die eigentlich die Macht ausübt, dann kann man das gar nicht sehen, weil man das Gefühl hat, dass die eigenen Erfahrungen so komplett individuell sind. Und sie hat es auch gesagt an einigen Stellen, dass sie dachte, sie wäre die Einzige und sie konnte sich gar nicht vorstellen, dass das System hat. Und das finde ich immer so irre, aber das ist eigentlich auch, wenn man so selber über sich, egal welche Vorfälle, nachdenkt. Ich hatte das wirklich auch in einem Unternehmen, das ich mit der Zeit mitbekommen habe. Ach krass, da die Geschäftsführung, die nutzt uns schon als Mitarbeitende teilweise aus. Das heißt, wenn wir im Gespräch mit ihr sind, dann werden andere Sachen gesagt, als wenn. Und am Anfang, man braucht wirklich Zeit, um das zu erkennen und dann auch manchmal dieser Mut, das auszusprechen. Weil selbst wenn man es ausspricht, dann sagt vielleicht die Geschäftsführung, ja, dann kann die ja zu mir kommen. Man denkt sich so, naja, die Person wird jetzt wahrscheinlich nicht zu dir kommen und sich beschweren, weil es diese Machtverhältnisse gibt. Wie hast du das wahrgenommen? Weil es haben ja Dutzende Menschen mit euch gesprochen. Wir hören ja nicht alle. Wie hast du diese Systeme oder diese Erfahrung der Person dann so reflektiert?
Ich habe natürlich 100 Gefühle und Gedanken direkt. Also erstmal finde ich das irre, wenn man sich anschaut, wie das menschliche Hirn funktioniert, aber auch generell, wie Dinge verarbeitet und erkannt werden, auch gesellschaftlich. Wie lange haben wir gebraucht, um irgendwie Corona zu verkraften? Dann finde ich das irre, dass mutmaßlich Betroffene von Machtmissbrauch, von Gewalt, von sexualisierter Gewalt, dass von denen erwartet wird, sofort zu schalten. Das ist eine Ungerechtigkeit, die ich kaum fassen kann. Ich beschäftige mich gerade mit häuslicher Gewalt journalistisch und die mich da auch wirklich so fassungslos macht. Ja, wie früh du als Betroffene checken musst, was abgeht und wie du schalten musst und wie du Beweisbarkeiten schaffen musst und so. Und das ist ja dort natürlich in dem Kontext auch sehr ähnlich gewesen. Dann gab es Menschen, die haben irgendwann geschalten. Die haben gesagt, es geht jetzt zu weit. Und nicht nur, weil der Umgang mit jungen Frauen aus der Sicht derer, die ausgesagt haben, nicht vernünftig ist durch Julian Reichelt, sondern auch durch die ganze Atmosphäre in der Bild, durch die Art und Weise, wie die Berichterstattung gemacht wird. Es war ja eine sehr große Problemlage für viele Mitarbeitenden, die es da gab. Also es wurde ja auch über mutmaßliches Mobbing berichtet. Die Berichterstattung ist viel radikaler geworden. Das konnte man sehr gut beobachten. Also da gab es schon verschiedene Ecken und Enden, wo der Schuh gedrückt hat. Und ich glaube auch, dass das durch die Frauen alleine vielleicht auch gar nicht diese starken Auswirkungen gehabt hätte, wenn es da nicht noch Leute von drumherum gegeben hätte, weil Betroffenen eben nicht so gern geglaubt wird. Weil Betroffene gerne als Opfer gezeichnet werden, selbst wenn sie das selber, also wenn sie selber alles tun, um nicht so gezeichnet zu werden, weil Betroffenen oder Menschen, die andere beschuldigen, vor allem, wenn es Frauen sind, ihnen schnell zugeschrieben wird, dass sie einer Person schaden wollen. Dass es irgendeine Form von Rache ist, die sie verüben wollen, dass ihnen irgendwas nicht passt und sie deswegen jetzt rumzicken oder, ne, also
das so Motiv der verrückten Ex-Freundin kommt
genau,
ja bei euch
auch. Genau, das Crazy Ex-Girlfriend. Warum ist dieses Motiv so weit verbreitet? A, weil es funktioniert, B, weil es ist halt so von Patriarchat durchtränkt. Das ist einfach anschlussfähig so. Und als zweites ist es so, dass wenn du jemanden als verrückt erklärst, dann kann die Person ja machen, was sie will. Möglicherweise verzweifelt sie sogar daran, dass du sie als verrückt erklärst. Was ist denn dann? Dann steht da eine verzweifelte Frau. Das ist ja dann QED und doppelt unterstrichen, dass sie irre ist. Das ist also eine ganz, ganz miese, böse Taktik so. Und ich glaube, ein Stück weit weiß man das aus Filmen, aus eigenen Erfahrungen, aus Schilderungen und so weiter. Aber die Arbeit an dem Podcast hat mich und hat, glaube ich, auch uns so als Team einfach nochmal so viel stärker sensibilisiert. Und es hat eine, ich nenne es gerne so eine Form von emotionalem Verständnis. Mhm. Also wenn du was wirklich durchdrungen hast. Man kann Dinge kognitiv verstehen. Ich habe zum Beispiel den Klimawandel, dachte ich, ach, ich verstanden. Und dann habe ich irgendwann so einen Podcast gehört und war so, Gott, 4 Tage geweint. Ich glaube, so dieses emotionale Verstehen, was irgendwie auch so mein Antrieb in meiner Arbeit ist, das hat da bei uns total stattgefunden und Schritt für Schritt stärker und tiefer. Und dann war halt die Frage, wie, das war so die große, große Frage, wie gehen wir verantwortungsvoll mit diesem Stoff um? Weil es ist komplex. Die Menschen sind ambivalent und wir wollen aber genau diese Ambivalenz, die muss stattfinden. Wir müssen aufhören, über das perfekte Opfer zu sprechen. Mhm. Wir müssen da reingehen, dass Personen ambivalent sind und dass Personen sich vielleicht in Situationen begeben, aber das noch lange nicht heißt, dass die ausufern dürfen. So.
Und das war ja auch in diesem Rammstein-Fall teilweise so. Nur weil ich erstmal mitgehe backstage, heißt das ja nicht, dass ich Bock auf irgendeine Sexparty habe oder irgendwelche Praktiken. Und nur weil ich
sagen, nur selbst wenn ich auf eine Sexparty gehe, heißt das nicht, dass ich Sex haben will, weißt du, was ich meine?
Also so, oder dass ich jeder mitnehmen darf. Jederzeit kann ich halt Nein sagen. Und das finde ich immer so, ich denke immer, das haben ja schon viele Menschen verstanden. Und dann guckt man sich die Kommentarspalte an und denkt so, what? Dieses, dass Frauen eben das ja wollen und so, das ist ja noch so, so verbreitet. Und ich hoffe, dass ihr mit eurem Podcast da so einen Dienst getan habt, dass das auch Menschen verstehen, die das vielleicht vorher nicht verstanden haben. Ich liebe ja Filme über Investigativrecherchen, also auch so alles, was da irgendwie aus Hollywood kommt. Ich habe zuletzt She Said von Maria Schrader gesehen. Fand ich einen gelungenen Film. Weiß nicht, wie du den empfunden hast. Hast du den gesehen?
Ich habe den mit Lena zusammen geguckt, tatsächlich im Kino.
Und hattet ihr das Gefühl, das sind wir?
Hey, es war so während der Recherche. Natürlich habe ich nicht gedacht, wir sind, ne? Wir sind nicht die New York Times Journalistin. Aber es war so, oh mein Gott, es ist genau so, es ist genau so. Weil während so einer Recherche fragst du dich ja selber auch, übertreibe ich jetzt?
Ja.
Oder, ne? Also die, alles, was so die Betroffenen oder mutmaßlich Betroffenen so umtreibt, treibt einen ja dann auch um. Und dann sieht man das und ist nochmal so sehr bestätigt in den Mustern, die man da erkannt hat, weil es wirklich immer die gleichen Muster sind. Und das war für uns, glaube ich, so voll bestärkend, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mhm. So würde ich sagen. Ja.
Ich fand eben das toll illustriert, diesen Harvey Weinstein-Fall, den es ja in echt gibt und gab, und den Start der MeToo-Bewegung. Wenn man das so sieht, bei der einen Journalistin war es sehr krass, die ist gerade Mutter geworden und muss dann immer raus und so. Da habe ich mich gefragt, ich kenne das selber, dass ich als Journalistin arbeite und mal zu viel arbeite, aber schmeißt man in so einer Zeit weg sein komplettes Privatleben auch zu einem Stück über Bord und musstest du dann auch manchmal so, wenn jetzt der Anruf von irgendjemand kam, der sprechen wollte, jetzt los und alles stehen und liegen lassen?
Also ich würde sagen, wenn man sich dazu entscheidet, das voll über Bord zu werfen, dann ist es nicht mehr schwer. Das hatten wir die letzten Monate, als wir intensiv geschrieben haben, wo als wir alles so festgezurrt haben. Da war es wirklich so, dass ich manchmal vor Sonnenaufgang aufgestanden bin, weil ich im Gegensatz zu den anderen im Team früh morgens sehr gut arbeiten kann und dann sehr früh morgens an die Skripte rangegangen bin. Oder wenn ich wusste, wir haben einen Studiotag, sehr früh morgens dann den Text erstmal quasi geübt habe, weil vorher keine Zeit dafür war. Und das war eine Zeit, da haben wir alle so viel gearbeitet, da waren soziale Kontakte komplett runtergefahren, würde ich schon sagen, mit Ansage und mit, okay, ich bin jetzt irgendwie für 3 Monate raus, wenn irgendwas Schlimmes ist, bin ich trotzdem für dich da, aber. Und das funktioniert dann auch. Und ich fand es überraschend, wie gut das funktioniert. Mhm. Geht dann halt einmal die Woche zur Massage, weil man sonst nicht mehr sitzen und nicht mehr stehen kann. Und man hat dann halt einen Partner, der einkauft oder man geht halt viel essen. Und ich habe so gedacht, ah ja, so leben Workaholics eigentlich. Also mit dieser Entscheidung, man kümmert sich nicht mehr um andere, funktioniert halt irgendwie ganz gut. Ich glaube, schwieriger ist es in der Zeit davor gewesen, wenn man, ich will so eine Entscheidung gar nicht gutheißen, by the way, aber ne, so, hat halt so stattgefunden. Schwieriger, glaube ich, war es davor, als so der Anspruch da war, sich trotzdem um FreundInnen zu kümmern und am Wochenende frei zu haben oder 18 oder 19 Uhr Feierabend, weil man arbeitet mit Menschen zusammen, die haben auch einen Job und die können dann vielleicht nicht morgens um 11 telefonieren.
Mhm.
Man arbeitet mit Menschen zusammen, die sehr schwankend sind in der Bereitschaft zu sprechen, die vielleicht durch aktuelle Ereignisse wieder aufgerüttelt werden und dann Redebedarf haben. Und das kam häufig vor, dass ich am Wochenende telefoniert habe, obwohl ich es nicht wollte. Es gab sehr viele Abende, wo wir entweder im Bar saßen mit Menschen und mit denen gesprochen haben oder in dem wir auch noch am Schreibtisch waren oder in denen ich einfach schlichtweg zu kaputt war, um noch irgendwas zu machen. Und ich glaube, die Frage, wie man das gesund gestalten kann, ist so eine, die sehr, sehr viele Journalistinnen umtreibt und die sehr schwierig zu beantworten ist, glaube ich.
Ich denke auch, wenn man so punktuell dann immer richtig Leistungen und Strecke machen muss, irgendwie bis das dann wieder geschafft ist, ne? Oder dass man in so einem ganz komischen, ja, Vakuum vielleicht auch.
Na, vor allem die anderen Menschen um dich herum, die sind ja auch Menschen. Das ist ja nicht so, dass deren Leben dann eingefroren sind bis dahin und dann bist du so, hey, ich bin wieder da, wir können anknüpfen, wo wir 4 Monaten waren. Da bist du eventuell in der Zwischenzeit einfach nicht richtig da gewesen. Also dann hast du irgendwie Kinder von Freunden nicht so richtig, also die erkennen dich nicht mehr, weil du so lange nicht da warst und so Sachen. Also es sind so, da sind echt auch einige schmerzhafte Erfahrungen mit einhergegangen, wo ich echt so danach auch erstmal lange Pause gemacht habe, um Kraft zu sammeln, aber auch um so zu überlegen, okay, wie kann das dann zukünftig irgendwie laufen, weil ich bin eigentlich ganz gerne ein Mensch, der sorgt, umsorgt, der sich kümmert, der da ist. Und dann geht man ja noch mit Leidenschaft rein.
Ja.
Also, und das ist nicht nur beim Journalismus so, das kann auch woanders so sein, aber es ist ja jetzt nicht so, dass mein Chef mir gesagt hat, du musst Überstunden machen oder du musst die Telefonate dann und dann führen oder niemand hat mir verboten, mein Arbeitstelefon, was ich glücklicherweise habe, getrennt von meinem privaten, aber niemand hat mir verboten, das am Wochenende auszustellen. Also es ist ja dann so, dass ja vor allem man selber, die das irgendwie so antreibt und es macht ja auch Spaß.
Voll.
Also wenn man das macht, was man gerne macht, dann ist es halt schon auch geil so. Aber so einen hohen Pace kann man nicht ewig halten und es gibt einfach andere Dinge, die wichtig sind im Leben. So. Ja.
Wann war für euch klar, weil du gerade sagst, wenn es dann auch so läuft, dann ist es natürlich auch geil, wenn man rausfindet, boah, da redet jetzt endlich eine Person, das muss ja schon krass sein. Also so zu wissen, okay, jetzt kommt jemand, das ist wirklich eine Quelle, die ich nutzen kann und dann immer noch die Hoffnung, dass sie nicht wieder abspringt oder so. Wann war für euch klar, die Recherchen sind so gut, wir haben hier wirklich eine Story, sodass wir jetzt eine Podcast-Serie rausbringen können? Kam das im Laufe oder?
Oh, ich glaube, also das ist kein linearer Verlauf. Ich glaube, das gibt so sehr viele Aufs und Abs.
Es gab nicht diesen einen Moment, wo ihr wart, nee, das ist jetzt die Story.
Nee, es ist halt, also erstmal ist es sehr komplex. Wir haben nicht die Geschichte einer Person erzählt. Wir haben uns dagegen entschieden zu erzählen, wie Julian Reichelt abgedreht ist. Das wollten wir nicht. Wir wollten keine mutmaßliche Täterfixierung haben. Was genau dann die Geschichte ist, wie erzählt man denn ein System? Das hat uns sehr lange beschäftigt, bis wir überhaupt an dem Punkt waren, wie wir das erzählen können. Und da waren wir mit der Recherche schon sehr weit. Ich weiß noch, dass es am Anfang sehr schwierig war, überhaupt Menschen vors Mikrofon zu bringen. Es gab so eine krasse Zurückhaltung, die uns wirklich verwundert hat. Sehr viel Angst. Menschen haben sich die ganze Zeit umgeschaut, wenn wir mit denen gesprochen haben, haben Orte gewählt, wo garantiert keine Springer-Mitarbeitenden sind. Also dieses, wir sind eine Familie, ne? Das strahlt ja da sehr, sehr stark. Und wenn man mit dem Feind, alles außen ist halt Feind. Und wenn man mit dem Feind redet, ist man Verräter. Ich glaube, das ist schon so eine, also Menschen würden auch andere Worte wählen. Es gab Leute, die haben von einer Sekte gesprochen. Es gab Leute, die haben von Mafia-Angst gesprochen. Also da passiert irgendwie viel in den Menschen und wir haben halt zum Anfang gedacht, okay, es wird halt niemals was. Und dann haben wir Nora getroffen und haben mit Nora gesprochen und jeder, der den Podcast gehört hat, weiß, dass Nora auch einfach wahnsinnig gut sprechen kann. Die kann wahnsinnig gut reden und ich weiß noch, dass wir das Interview mit ihr dann geführt haben. Und Lena und ich haben nach Interviews immer so gesagt, was waren unsere drei Highlights, um quasi den Stoff schon mal vorzusortieren. Und wir sind so, ich weiß noch, dass wir von dem Studio zum Büro gelaufen sind und dass wir so voll gesprudelt haben mit, und das war krass und das hat es voll auf den Punkt gebracht. Und das war dann so ein Hochmoment und dann hat es aber nicht lange gedauert und wir dachten wieder, es wird niemals was. Also das war ein ganz langes Auf und Ab und ich glaube, ich selber habe es erst gecheckt, als ich an dem Montag der Veröffentlichung zum Büro gelaufen bin und mein Handy die ganze Zeit, krass. Und ich war so voll, ich war sehr nervös und ich bin sehr Mensch, ich will Tag niemals vorm Abend loben und so. Und dann kam ich halt in dieses Büro rein und alle waren so, hey, mit ausgestreckten Armen und haben sich so voll gefreut und waren so voll euphorisch. Und da wieder das Team, ne? So auf einmal konnte ich mich von dieser Euphorie anstecken lassen und auch daran glauben, dass es wirklich gut ist. Aber die meiste Zeit war man so daran beschäftigt, das gut zu machen und es auf den Punkt zu bringen und so und sich zu denken, nee, es ist immer noch nicht perfekt, nee, es ist immer noch nicht perfekt, dass gar kein Blick dafür da war, dass man da was Gutes aufgebaut hat. Rückmeldung hat geholfen, also sowohl von den Zuhörenden als auch von Menschen, die dann später in den Prozess reingegangen sind. Also zum Beispiel die Leute von Spotify, die dann ihre Rückmeldung gegeben haben oder nach so ein paar Studioterminen, Steffen, der das aufgenommen hat, dann meinte, boah, das ist wirklich krass oder so. Das war dann war so, okay, es funktioniert. Ja, also das hat es irgendwie gebraucht. Ich würde mir wünschen, das irgendwie mehr aus sich selber schöpfen zu lassen, aber vielleicht waren wir auch da zu nah dran.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ihr habt über ein Jahr recherchiert. Insgesamt waren es ja vielleicht sogar anderthalb Jahre, bis dann der Podcast rauskam. Ich weiß nicht genau, also auf jeden Fall über ein Jahr. Habt ihr dann, also wie finanziert man das quasi vor? Sagt dann eine Produktionsfirma, wir machen das und wir gucken mal? Oder ist es so, dass du irgendwie, du weißt dann, du kriegst dann dein Gehalt dafür? Oder hältst du dich mit anderen Jobs über Wasser? Weil eigentlich muss man ja voll recherchieren die ganze Zeit. Wie läuft sowas ab?
Ich glaube, das ist total Verhandlungssache. Ich glaube, da muss man auch einfach hartnäckig verhandeln. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das in Festanstellungen machen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die kriegen am Anfang ein Drittel, in der Mitte ein Drittel und am Ende ein Drittel. Ich habe monatlich Geld bekommen.
Okay, also
das, also ich brauchte das auch und ich habe das auch so gesagt, dass ich das brauche.
Mhm. Okay, also kann man verhandeln, wenn man in so eine Situation
ist. Also als freie Journalistin muss man verhandeln, würde ich sogar sagen, immer bei allem. Und vorher mit anderen Menschen sprechen, was die dafür kriegen. Und am besten nicht mit anderen Frauen sprechen, sondern mit Männern sprechen, was die kriegen und dann ein bisschen was drauflegen und so. Und es gibt ja so Verhandlungsregeln. Es funktioniert auch nicht immer und man muss natürlich auch gucken, was ist verhältnismäßig und so. Wie kann man sich gegenseitig entgegenkommen? Was ist irgendwie umsetzbar? Und dann
Aber auch wenn nicht mehr Budget da ist, dann sagen, ja, okay, dann kann ich halt nur so und so lange daran arbeiten oder so. Ich glaube, da muss man bei sich bleiben, weil sonst kriegt man das, was wir irgendwie besprochen haben, mit irgendwie Familie, Freunde und so weiter, kannst du halt sonst vergessen, ne?
Mhm. Ja. Und bei so einem Thema wie Macht und Machtmissbrauch kann man ja dann auch irgendwie erwarten, dass man ordentlich entlohnt wird. Eigentlich sollte man erwarten.
Ja, also in dem Fall war es so, aber ich glaube, es gibt so viele Dinge, wo man denkt, dass die vernünftig entlohnt werden müssten. Und es passiert einfach nicht. Also du glaubst nicht, wie viele Anfragen ich für unbezahlte Panel-Geschichten, wo ich echt dachte, yo, also entweder ihr habt total Kohle oder ihr steht für die, die Kohle einfordern für ArbeitnehmerInnen. Also weird. Man wird sehr viel, ich glaube, als freie Journalistin kann man sehr gut für kein Geld arbeiten.
Das stimmt. Ich werde auch oft für solche Sachen angefragt. Wie waren die Reaktionen dann, du hast es gerade ganz kurz angerissen, als der Podcast veröffentlicht wurde? Weil das bedeutet ja zum einen, die Axel Springer Bubble kriegt ja auch mit, hey, da gibt es jetzt einen Podcast über uns. Ihr habt die Leute ja konfrontiert mit den Aussagen natürlich, das heißt, die wussten, da kommt was. Dann gibt es natürlich auch Mitarbeitende, die da immer noch sind, die nichts davon wussten und die dann auf einmal sehen, ah krass, über dieses System gibt es jetzt einen Podcast. Und dann musste ich auch drüber nachdenken, ihr habt ja auch diese Passage mit Günther Wallraff, der ja selber mal als Reporter undercover sozusagen eine Zeit lang da gearbeitet hat, das Buch Der Aufmacher rausgebracht hat und dann psychisch fertig gemacht wurde, wie er das dann auch da mit ihm erzählt. Da habe ich mich gefragt, hast du selber auch einen Angstmoment, dass dir irgendwie sowas passiert, ein Druck? Also wie war so dieses, der Podcast ist jetzt raus, da kommt Feedback und wie ging es dir dann so damit?
Also ich glaube, der Druck beginnt ja schon vorher. Der beginnt ja da, wo man sich vorab schon Sorgen macht, bevor irgendwas passiert. Und ich glaube, das ist ja auch ein Teil der Macht dieses Ladens, ne? Dass Leute irgendwie aus vorauseilendem Gehorsam da Dinge machen, Prominente ins Blatt gehen, obwohl sie die nicht gut finden und so eine Sachen. Und ich glaube, also erstmal als Journalistin sollte man sich nicht davon verrückt machen lassen. Dann ist es so, dass man wirklich auch überlegen muss, also es ist ein weltweit agierender Konzern. Natürlich sind die machtvoll, aber fangen die an, auf mich als Privatperson einzuschlagen? I don't know. So wichtig nehme ich mich dann auch nicht. Ich glaube, die Sorgen, die da waren, waren eher, es gibt ja auch Recherchen dazu, wie bestimmte Leute von der Welt oder von der Bild bei Twitter ihre Armeen haben, die sie losschicken können. Ich glaube, da war die Sorge eher größer und die konnte ich aber jederzeit äußern oder wir haben im Team viel über Sorgen gesprochen und als damals gesagt wurde, ich werde das hosten, war ich erstmal not so amused, jedenfalls nicht so sehr, wie ich hätte sein sollen und dann hat Robin gefragt, hey, was ist denn los? Und da meinte ich, ja, also mein Name ist jetzt nicht so häufig und mir bezahlt es auch keiner, wenn ich dann irgendwie einen Shitstorm bekomme oder wenn meine Eltern angegangen werden oder was auch immer. Und da war die einzig richtige, wie ich finde, und sehr gute Reaktion von Robin, okay, dann gucken wir, wie wir dich schützen können und wie wir uns alle schützen können. Und da gibt es irgendwie Dinge wie eine Melderegistersperre beispielsweise, aber da gibt es zum Beispiel auch Hate Aid, eine Organisation, die einen unterstützt, wenn man einen Shitstorm abbekommt, wenn man digitalen Hass abbekommt, aber auch, wie man da präventiv vorgehen kann. Und wir haben beispielsweise vor der Veröffentlichung eine Workshop gehabt mit Hate Aid und haben uns wirklich darauf vorbereitet. Also was kann man technisch tun? Wie können wir uns gegenseitig emotional supporten? Was kann man für sich selber tun? Und das hat total viel Sicherheit gegeben. Die große Überraschung war, dass wir eigentlich alle damit gerechnet haben, dass wir Hass abkriegen. Und dass wir auch damit gerechnet haben, dass es aus dem Hause Springer Leute gibt, die sonst auch sehr laut in den sozialen Medien sind, die dann auch uns gegenüber laut werden und dass da Menschen drauf aufspringen und so weiter. Und was soll ich sagen? Ich habe noch nie so wenig negative Reaktionen bekommen. Das war wirklich krass. Ich habe auch gehört aus dem Haus, dass sich zu der Zeit auch niemand nach außen äußern sollte. Das war ja auch eine Zeit, wo das Buch von Stuttgart Barre kam und eine Recherche von der Zeit über Matthias Döpfner, den Konzernchef und so. Und da sollten alle mal ihre Klappe halten nach außen hin. Und das, da haben wir natürlich, also das war Gold wert in dem Moment. Weil normalerweise als Frau, die offensichtlich feministisch ist, in die Öffentlichkeit geht, Menschen ein Stück weit angreift oder zumindest Vorwürfe ausspricht, und transportiert eigentlich ja Steilvorlage für irgendwelche Trolle so. Aber da kam nichts. Und ich war eher dann, also darauf hatte ich mich voll eingestellt oder darauf hatten wir uns voll eingestellt. Und ich habe mich aber überhaupt nicht darauf eingestellt, dass das so viele Leute hören und gut finden.
Ah, du hast dich nicht auf den Erfolg vorbereitet.
Nein, aber wie macht man das auch, ne? Aber ja, so überhaupt nicht. Und das war krass, overwhelming auf jeden Fall auch. Also es kamen natürlich sehr viele Personen auf mich zu, die meinten ganz toll, was wir da gemacht haben. Es kamen Leute auf mich zu, die mir ihre Geschichten geschrieben haben, erzählt haben. Ich wollte auf alle reagieren. Gleichzeitig mussten wir noch zu Ende schreiben und produzieren und recherchieren und Interviews. Und auf einmal auch so Leute, die sich vorher, das ist ja nicht nur positiv, ne? Leute, wo du denkst, ey, du hast dich vorhin Scheiß für mich interessiert. Und jetzt so. Und ich, also ja, das ist ein Wahnsinnsprojekt, was wir da als Team gemacht haben. Aber ich bin keine andere Journalistin als vorher und ich bin kein anderer Mensch als vorher. Und ich glaube, so diese Außenwahrnehmung, dieser krasse Change von der Außenwahrnehmung, von es gibt so ein paar Leute, die deine Arbeit schätzen, hin zu gefühlt reden alle eine Woche drüber oder sogar drei, das war einfach krass. Und es ist bis heute noch so, dass ich damit noch keinen coolen Weg gefunden habe, damit umzugehen, wenn ich mich so vorstelle und Leute wissen, wer ich bin. Ich finde es immer noch.
Also wenn ich dich jetzt am Anfang gefragt hätte, ich mache das immer extra nicht, weil ich es ein bisschen komisch finde, wenn man sich selber vorstellen muss, aber was hättest du gesagt, wer du bist und was du machst?
Ja, wahrscheinlich hätte ich irgendwie das gesagt, wo ich mich mit mir selber drauf geeinigt habe und was jetzt irgendwie in Social Media Bios steht oder so. Also dass ich irgendwie freie Journalistin bin und Podcast-Host und dass ich recherchiere, spreche und schreibe über Osten, Arbeit, Macht und Ermächtigung.
Mir gefällt das. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, wie du das da in deiner Bio stehen hast oder Bio, weil das, glaube ich, auch alles vielleicht auch da ringt das bei mir wieder so, dass alles Themen sind, die mich auch irgendwie interessieren. Ich dachte ja bei mir lange, dass ich voll Wessi bin, bis ich erfahren habe, dass mein Papa mit 4, 5 Jahren aus der DDR in den Westen geflüchtet ist. Und so, wie ich das mal gehört habe, aber ich kann niemanden mehr leider so richtig fragen, also nur von meiner Mutter und meinem älteren Bruder, war es angeblich so, dass meine Oma eine Augen-OP von meinem Vater, also die Ausreiseerlaubnis dafür genutzt hat, um dann zu flüchten. Also die OP hat mein Vater nicht bekommen, aber dafür dann die Flucht in den Westen. Und deswegen bin ich jetzt zum Glück heute hier. Und bin dann, also das wusste ich dann irgendwann, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, wirklich, also gar nicht. Und dann bin ich auf einmal auf dem Weg irgendwo hin durch die Geburtsstadt meines Vaters gefahren. War so, wow, ich wohne ja voll.
Kannst du sagen, welche das ist?
Fürstenberg. Mhm. Von Berlin bis nach Fürstenberg an der Havel ist ungefähr eine halbe Stunde. Und wir waren dann auch seither schon 2, 3 Mal da, einfach so, weil wir zum Beispiel mit dem Floß irgendwo langgefahren sind oder so oder genau einfach auf Strecken. Und das ist für mich eine Geschichte, die ich nicht mehr ganz greifen kann, weil mein Vater nicht mehr lebt, weil seine Schwester nicht mehr leben, weil meine Oma habe ich nie kennengelernt. Und ich kann also nur vom Hören sagen, meine Mutter fragen oder meinem ältesten Bruder, der mal mit ihm da war sogar, aber nicht mehr weiß, wer die Verwandten sind. Der hat mir nur gesagt, es gibt viele Rogges in Fürstenberg. Natürlich interessiert mich sowohl diese Migrationsgeschichte als auch dieses Fürstenberg ist eben, hieß früher Ravensbrück. Es gab da dieses Konzentrationslager, vor allem für Frauen. Und ich war in dieser Gedenkstätte und im Mahnmal. Ja. Ja, und es war krass, weil ich dachte mir so, wie nah ist diese Stadt denn da dran gewesen? Also mein Vater wurde jetzt nach dem Krieg geboren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Verwandten da nichts mitbekommen haben. Ja. Und all diese Sachen zu ergründen, sowohl diese DDR-Geschichte als auch eben diese Nationalsozialismus-Vorfahren-Geschichte, dass ich das nicht mehr herausbekommen kann irgendwie. Und da auch, ich bin ja auch Journalistin, das ist so, das brodelt so in mir eigentlich da noch, ja, das zu recherchieren und zu erfahren. Das ist auf jeden Fall bei mir so ganz so das Ding. Deswegen finde ich es natürlich spannend, dass du zum Osten auch viel machst. Du hast ja auch zu dem Attentat in Halle dann recherchiert und Artikel geschrieben. War das da noch Print oder was war da so deine?
Das war Print, das habe ich für die Taz gemacht. Ich hatte angefangen, das war lustigerweise eine meiner ersten Sachen für die Taz, dass ich gemeinsam mit Daniel Schulz, der war damals Chef von Reportage Recherche, einen Tag nach dem Attentat hingefahren bin zu den Tatorten und klassische Terrorberichterstattung in das Dorf gefahren, wo der Täter herkommt, abends mit der Kegelmannschaft gekegelt und drüber gesprochen, wie der so war und so. Und irgendwie bin ich dann an dem Thema dran geblieben. Ich hatte dann irgendwie, interessiert, aber was ist denn jetzt mit denen, die das betroffen hat und wie hat sich deren Leben verändert und wie verändert sich das bis heute? Und ich stehe bis heute in Kontakt mit einigen, sowohl aus der Synagoge als auch aus einem anderen Tatort, dem Kiezdöner. Heute ist es Teekiez und ist ein Erinnerungsraum. Und ich habe da ganz, ganz viel gelernt und lerne bis heute sehr, sehr viel von dort. Und ja, das hat mich sehr beschäftigt. Das ist vielleicht noch das größere Projekt als Boys Club, auch wenn das viele Leute so nicht kennen.
Das bleibt auf jeden Fall dann auch so bei dir natürlich für die weitere Arbeit, ne?
Ja. Glaubst? Und es ist ganz kurz, weil es ist halt auch eine Spurensuche, ne? Also einerseits wird man es nie begreifen können, was genau da passiert ist. Ich habe die Videos gesehen, ich habe die analysiert, habe ganz genau geguckt, was hört er da für Musik, wie bewegt er sich, welche Uhrzeit ist das und das passiert. Ich war im Gericht, ich war sehr oft vor Ort, ich bin jedes Jahr mindestens 2-3 Mal vor Ort. Und es ist auch so eine, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich will das verstehen, ich will das begreifen, ich will das irgendwie verstehen, was da passiert, sowohl was da passiert ist, als auch was da jetzt noch passiert. Und ich glaube, weil du gerade gesagt hast, da bist du irgendwie auch Journalistin, ne? Ich glaube, das ist so das große Privileg an diesem Beruf, dass wir eigentlich das machen, was so zutiefst menschlich ist, nämlich losgehen und wirklich sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit und ich stecke da jetzt Energie rein und begebe mich auf eine Art von Spurensuche ein Stück weit, um zu verstehen. Und am Ende ist ja jede Recherche, die man macht, hat ja was, da ist die Soziologin in mir, hat ja was mit einem selber auch zu tun. Also für mich ist schon auch die Frage, wo kommt dieser rechte Terror her? Was hat er mit dem Osten zu tun? Was hat er mit Deutschland zu tun? Wie genau funktioniert der? Wie wandelt der sich? Wie wird er auch internationaler? Welche Ideologien liegen ihm zugrunde? Und letztendlich nimmt man da so viel von mit und lernt so viel daraus und versteht zum Beispiel auch, was Solidarität bedeutet, was so ein Wort ist, was wir alle so viel benutzen. Aber ich weiß gar nicht, ob wir es so ganz verstehen. Und das ist sehr bewegend einfach.
Sagst du, woher du aus dem Osten kommst oder möchtest du es lieber nicht?
Ich komme aus einer Stadt, die eigentlich durch den Osten erst so richtig entstanden ist. Und das macht sie besonders. Also ich komme aus einer ostdeutschen Industriestadt und die nach der Wende viel kleiner wurde und das war so ein bisschen Wendeextrem. Also im Osten, zu Ostzeiten, wurde diese Stadt hochgebaut in einem rasenden Tempo. Und als ich aufgewachsen bin, lagen überall Betonhaufen. So.
Okay.
Und Spielplätze, bei denen ich irgendwie mal war, die gibt's nicht mehr, die gab es dann auf einmal nicht mehr. Oder es gab so eine Schüler-VZ-Gruppe, die hieß, da wo ich geboren bin, ist heute eine Wiese. Und fast alle waren da drin, weil die meisten Häuser, in denen wir als Kleinkinder waren, die gab es nicht mehr, weil ganze Viertel abgerissen wurden. Also ich glaube, das reicht als Kontext. Ich glaube, man muss den Namen der Stadt gar nicht wissen, weil das ist so.
Total. Ich habe mich gefragt, ob bei dir aus dem Osten stammt, dieses Hinterfragen von Systemen und Machtsystemen vielleicht schon dadurch ein bisschen mehr in der DNA liegt, weil du vielleicht auch, ich weiß ja nicht, wie du verwurzelt bist, wie du mit deinen Familienmitgliedern auch über die DDR und so gesprochen hast, ob das vielleicht schon dich mehr begleitet hat.
Das ist eine gute Frage. Weil ich hätte so, also aus dem Gefühl heraus hätte ich eher gesagt, dass ich diese Machtsysteme an der Uni verstanden habe, nicht nur, weil man es da gelernt hat, sondern auch, weil das, obwohl ich im Osten studiert habe, ein sehr, sehr westdeutscher Ort war und ich viele Codes nicht kannte und mich sehr viel am Platz gefühlt habe und lange Zeit auch dumm tatsächlich.
Die Klassenfrage dann eher, oder?
Ja, das ist halt so interessant, ne? Also da würde ich gerne auch noch tiefer reingehen, was ist Klasse, was ist Osthabitus tatsächlich. Ich glaube, da gibt es Überschneidungen, natürlich, weil ja der Osten und DDR sehr klassenbewusst ist das, aber halt nicht nur, glaube ich. So Dialektsachen und so dann nicht unbedingt, aber auch in anderen Feinheiten, aber das könnte man ewig auf den Grund gehen. Aber so die Frage, die du da vorgestellt hast, ob das mich darauf vielleicht auch sensibilisiert hat, wahrscheinlich schon. Ich habe da so noch nicht drüber nachgedacht, aber meine Eltern waren beide ziemlich systemkritisch. Die waren beide sehr gut in der Schule. Mein Vater hat sich aber dann trotz Abitur dagegen entschieden, zur Armee zu gehen. Das ist so ein bisschen der Pakt, dass du dann 3 Jahre zur Armee gehst, zur NVA. Und da hat er gesagt, das macht er nicht. Und da war was los. Also für den war es sehr gut, dass die Wende kam. Und meine Mutter hat einfach meine Mutter ist sehr straightforward und die ist sehr frech auch auf eine Art und Weise, aber auf eine angenehme Art und Weise, finde ich. Und die durfte gar nicht erst Abi machen. Die hatte Topnoten, war eine gute Sportlerin, was auch viel wert war irgendwie in diesem Land. Aber die durfte gar nicht erst Abi machen, weil sie bestimmte Dinge, die sie gesagt hat, Menschen, mit denen sie so zu tun hatte und so, das hat nicht so geklappt für das System. Von daher haben wir viel über die DDR gesprochen. Auch nicht nur negativ, weil mein Vater hat immer gesagt, es war am Ende ja unsere Jugend. Es war die beste Zeit, so, weil es war unsere Jugend, ne? Aber ich glaube, so diese, was da eher erzeugt wurde, war so dieses Schätzen von den Gestaltungsräumen, die man hat. Es hat sich in dieser ostdeutschen kaputten Stadt oft nicht so angefühlt, als hätte man Gestaltungsräume, aber die gibt es. Und dieses Dinge erschaffen können, sagen können, was man möchte, für seine Meinung einstehen, auch wenn es halt Konsequenzen mit sich bringt und auch so reisen können. Das ist so, ich glaube, da ist eher so eine Wertschätzung für das freie Leben ein Stück weit mitgegeben worden.
Ich finde fast, dass das ein schöner Abschluss unseres Gesprächs ist. Frage dich aber, ob du eine spezielle Weisheit mitgebracht hast für die Hörenden, ob aus deiner Arbeit an Boys Club oder wo auch immer. Du kannst sie erzählen.
Es passt ganz gut tatsächlich. Und zwar, ich bin gerade in so einem Lesekreis und da lesen wir von Cynthia Fleury. Hier liegt die Bitterkeit begraben. Der Untertitel ist wie Ressentiments entstehen und wie man sie heilen kann oder irgendwie so. Also es geht um Ressentiments. Weirdes Buch irgendwie, weil psychoanalytisch und poststrukturalistisch und philosophisch und alles zusammen. Aber man kann sich da sehr gut Dinge rausziehen, mit denen man irgendwie was anfangen kann. Und der erste Satz, den ich mir rausgeschrieben habe, war, was repariert wird, ist noch nicht da. Und ich glaube, dass, und es passt zu dieser Stadt und es passt aber auch zu Halle und es passt am Ende auch zu vielen MeToo-Fällen, dass Reparatur, etwas zu reparieren, eben nicht bedeutet, den Ursprungszustand wiederherzustellen, sondern sich der Offenheit zuzuwenden, sich dafür zu entscheiden, dass Neues entstehen kann und Neues entstehen soll aus den negativen Dingen, die passiert sind. Und ich glaube, es ist die Grundlage für Hoffnung. Und ich glaube, die brauchen wir alle. Ja.
Damit sage ich Dankeschön, Pia, dass du heute hier warst.
Ich danke dir.
Ja, nochmal ein großes Dankeschön an Pia Stendera. Ich habe das Gespräch wirklich sehr genossen. Und ich möchte mich auch natürlich wieder bedanken bei Silvia Klaus, die mich beim Schnitt dieser Folge unterstützt hat. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt die Arbeit daran finanziell supporten über paypal.me/IsabelRogge. Außerdem könnt ihr mir Feedback senden. Bei Instagram findet ihr mich auch unter Isabel_Rogge oder an hi@halbweisheiten.com. Und jetzt kommt wie jedes Mal auch meine Bitte. Bewertet diesen Podcast gerne mit 5 Sternen und teilt ihn sowohl in den sozialen Medien als auch mit anderen Menschen, damit ich weiter daran arbeiten kann. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage bis dahin, ciao, ciao.